Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
Das Pascha-Fest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er: Schaff das hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Pascha-Fest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte ein paar Worte zu den Texten sagen. Vor dem Pascha-Fest oder hebräisch Pessach-Fest wurde die Tempelsteuer fällig. In Silbermünzen war die zu zahlen, aber die Leute kamen nicht mit den Silbermünzen und es hat eben die Wechsler gebraucht, um denen ihr Kupfergeld in die Silbermünzen zu wechseln. Und es hat eben auch die ganzen Viehhändler gebraucht, damit die Leute das Tier kaufen konnten, um es dann im Tempel opfern zu lassen. Also eigentlich alles ganz normal. Aber man kann sich vorstellen, dass der Vorhof der Heiden, der eigentlich gedacht war, um den eigentlichen innersten Tempelbezirk so vom profanen Alltag ein bisschen abzusichern, abzugrenzen, dass der in Wahrheit, dass es da zuging wie auf einem orientalischen Basar mit den Tieren, die da muten und blökten und die Verkäufer und die Käufer, die irgendwie feilschten und handelten und also Mordsgedränge, wie auf dem Basar. So steht es ja da auch, oder so fasst es ja Jesus, macht das auch so zusammen, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Also auch sozusagen in der Religion Betrieb, wie wir ihn so im Alltag lieben. Mich begleitet seit geraumer Zeit eine Stelle aus den eschatologischen Reden im Evangelium, wo Jesus sagt: Ja, es wird, wenn der Menschensohn wiederkommt, genauso sein wie zu den Zeiten des Noah. Also sozusagen fast von Anfang an, von den Zeiten des Noah bis zum Ende, funktioniert die Welt folgendermaßen. Die Leute essen und trinken, heiraten und werden verheiratet. Ich füge noch hinzu aus anderen Stellen aus dem Evangelium, kaufen Ochsen und probieren die aus, kaufen einen Acker und wollen den säen, handeln und, und. So geht die Welt. Wir lieben anscheinend unseren Alltag mit diesem ganzen Zeug. Und ich glaube, wir lieben ihn deswegen, weil er uns daran hindert, uns unserem Leben stellen zu müssen. Vor einiger Zeit habe ich mit jemandem gesprochen, der oder die in Rente ging. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und es kam die Rede drauf, sodass die Person sagte, ja, das hat mir meine Therapeutin gesagt, dass der Alltag eine Flucht für mich ist. Brauche ich mich mir nicht stellen. Sie habe sich erst fürchterlich darüber aufgeregt. Klar, wo wir all dieses Wichtige tun. Aber inzwischen sähe sie es, also inzwischen in Rente sähe sie es genauso. Weil sie jetzt merkt, wo dieses tägliche Allerlei wegfällt oder erstmal wegfällt, wie sehr sie mit sich selber konfrontiert ist und wie wenig angenehm das ist. Und anscheinend kann man den Religionsbetrieb nach demselben Modell ausgestalten, sodass man, dass er einem auch davor bewahrt, sich dem Störenden im eigenen Leben stellen zu müssen, so wie Jesus gerade den Religionsbetrieb hier stört. Umgekehrt bedeutet das, dass die Störungen eigentlich eine Chance für uns wären. Sozusagen der Hebel, der uns aus der Umlaufbahn, auf der wir uns um uns selbst befinden, hinaushieft oder die Brechstange, mit der es möglich ist, in die Mauer unserer Ignoranz, in der wir möglichst nichts an uns heranlassen, außer dem, was uns gefällt und was uns so passt, der da eine Bresche reinbricht. Weil ohne das bleiben wir einfach in unserem System gefangen. Das möchten wir zwar alle gerne, aber manchmal erweist sich auch, wie wenig frei wir darin sind und wie sehr es uns leiden lässt. Ja, wenn uns, je nachdem, da sind ja die Bedürfnisse auch unterschiedlich, wenn uns die Anerkennung versagt bleibt, die wir so gerne hätten, oder wenn wir die Misserfolge einfahren oder wenn die Krankheiten kommen, und so weiter, ja, dann wird das System schon irgendwie empfindlich gestört, in dem wir leben. Aber ja, da denken wir nicht so dran und tun ansonsten alles, damit es so läuft, wie wir es gerne hätten. Darum finde ich, dass in der Meditation, die natürlich genauso der Gefahr unterliegt, zum Tempelbetrieb zu werden, wo man sich bemüht, möglichst so, dass die Meditation möglichst so wird, dass man denkt, ah, das habe ich jetzt gut meditiert. Oder wenn man schon mal eine gute Erfahrung gemacht hat, dann sich Mühe gibt, die wiederherzustellen, dass man und beschließt, jetzt werde ich es immer so machen. Also in der Meditation sind eigentlich die Störungen unsere große Chance, da wo es nicht so klappt, wie wir es gerne hätten, wo wir mit Enttäuschung reagieren oder Ärger oder weg wollen. Das ist unsere Chance. Das Evangelium wird noch sozusagen von einer zweiten Linie durchzogen. Da ist schon vom Passia die Rede, das ist das aramäische Wort und erinnert natürlich an das griechische Verbum, das Leiden bedeutet. Und das Passia erinnert ja auch an die Unfreiheit in Ägypten und die Tötung sozusagen der Unterdrücker, damit das Unfreie befreit werden kann, damit es aus der Finsternis als neue Gemeinschaft in ein neues Land ziehen kann. Da wird von Psalm 69 wird da zitiert, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Also der Kontext, da geht es auch um den leidenden Gottesknecht, der vom Eifer für das Haus Gottes verzehrt wird, um Leiden. Und als Jesus gefragt wird, wieso er das denn tun darf, was er da getan hat, wieso er denn stören durfte, antwortet er so, dass er sagt, antwortet er mit seiner Bereitschaft zum Leiden, mit seiner Bereitschaft, das anzunehmen, was ihm in die Quere kommt, das Kreuz. Das legitimiert ihn zu stören. Und das bedeutet, dass es für uns darum geht, das Störende, das uns begegnet, insbesondere in der Meditation, wo wir die Chance haben, überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu werden, wie spontan wir dabei sind, wenn uns etwas Störendes begegnet, es sofort irgendwie wegzuschaffen, genau wie hier Jesus auch weggeschafft werden wird. Oder uns umso mehr anzustrengen oder uns abzulenken oder was auch immer. Also das ist der erste Schritt, überhaupt erstmal zu merken, wie wir denn mit dem Störenden umgehen, wenn es denn kommt. Und der zweite ist, wenn wir es merken, wenn wir merken, wie wir uns mehr verkrampfen, wie wir mit Enttäuschung reagieren oder mit Ärger, genau das da sein zu lassen und eben eine enttäuschende, ärgerliche, schlechte, nach unserem Urteil schlechte Meditation zu haben. Das ist so zentral für das Christliche, dass, wie wir in der Lesung gehört haben, die ganze Verkündigung sich darum dreht. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Als das heißt, das, was sozusagen uns als X im Leben entgegenkommt, was unsere Erwartungen oder Vorstellungen negiert, durchstreicht, durchkreuzt, das wird zum Kern der christlichen Verkündigung. Die Juden fordern Zeichen, es gab ja die Zeichen, aber wenn eben die Ignoranz groß genug ist, dann erreicht einen das Zeichen gar nicht. Dann ist das Zeichen kein Zeichen. Ist halt das passiert. Das löst nichts aus. Die Griechen suchen Weisheit, das heißt, sie suchen nach dem, was sie selber für Weisheit halten und bleiben auch in ihrem eigenen eingesperrt. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Das Störende, was auf uns zukommt, ist die Chance, heil zu werden. Klar, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, ein gekreuzigter Gott. Was soll man denn mit dem anfangen? Für die Berufenen aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist ja nicht so, dass wir einfach selber sozusagen zu dieser Einsicht kommen könnten, sondern Gott muss uns dafür bereiten. So wie es irgendwo im Johannesevangelium heißt, keiner kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Irgendwann muss man drauf kommen, dass alle Wunscherfüllung erst Freude macht und dann müde und danach dieselbe Unzufriedenheit, die man hoffte zu überwinden, als man sich umgeguckt hat, was man sich denn wünschen könnte und welches Ziel man sich setzen könnte und es dann angestrebt hat, dass dieselbe Unzufriedenheit wiederkommt. Dass so keine Erfüllung zu gewinnen ist, das muss man irgendwann mal kapieren. Dann fängt es nämlich interessant zu werden, sich dem zuzuwenden, was einem nicht gefällt. Und das erweist sich geradezu als Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Gott, der wahre Gott, nicht der, den wir uns ausdenken, auf den wir unsere Erfahrung projizieren. Der kommt uns als Törichtes entgegen und als Schwaches. Und wenn wir das nicht empfangen und da sein lassen und annehmen, erstmal in der Meditation für die Dreiviertelstunde, dann werden wir den wahren Gott immer verfehlen.